So, wir sind in Teil 3 unserer Predigtserie Established. Und ich wollte mal ganz zum Anfang mal kurz fragen, wer von euch trägt eine Brille oder Kontaktlinsen? Okay, ich fühle euch. Super, schön, dass ihr hier seid. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich trage schon relativ lange eine Brille. Und als ich dann meine Frau kennengelernt habe, sind wir zusammen Auto gefahren, weil sie musste fahren, weil ich war der Navigator, weil früher gab es nicht irgendwie so ein Handy, was man angeschlossen hat, sondern damals, als wir uns kennengelernt haben, vor langer, langer Zeit, da musste man sich online einen Routenplaner ausdrucken und dann hat man die Papiere in der Hand gehabt und dann saß man neben dem Fahrer und hat immer gesagt, da abbiegen und da abbiegen. Das heißt, du bist nicht einfach losgefahren, sondern musstest vorher planen und dich vorbereiten. Und dabei ist uns Folgendes festgestellt. Sie sagte, müssen wir hier rechts abbiegen? Und ich sagte, ich kann das Schild nicht lesen. Und sie sagte, das ist schlecht. Ich glaube, du solltest mal zum Augenarzt gehen. Und ich sagte, ich habe eine Brille, ich will nicht schon wieder zum Augenarzt gehen. Weil wer keine Brille hat, kennt es vielleicht nicht. Für alle, die Brillen haben, kennen das. Du kommst in diesen Raum rein und da sind immer ganz nette Leute da, aber die haben so komische Tests, wo du dann ganz verschiedene Reihen von Buchstaben hast. Und dann geht es immer los in der ersten Reihe und dann bist du ganz selbstbewusst, sagst E, X, B, U. Und dann sagst du, ja, fantastisch, dann gehen wir mal zur nächsten Reihe. Oder die können wir auch überspringen. Und dann wird es aus dem selbstbewussten U wird ein E. Du bist nicht mehr so confident. Naja, auf jeden Fall, wenn du das dann geschafft hast, kommt der nächste Test. Und vielleicht können wir irgendwie so eine Petition gleich unterschreiben. Ich habe Zettel vorbereitet, dass die irgendwie Augenärztekammer sich einen neuen Test ausdenkt, der nicht so gerade für Perfektionisten ist es ganz schwer, weil dann kommt dieser Test, du sitzt vor der Maschine und dann sind irgendwelche Gläser eingestellt und dann kommt dann die Frage, kennt ihr das, ist eins besser oder zwei? Und ich so, können wir das nochmal machen? Das sah genau gleich aus, es ist eine Fangfrage oder so, ihr macht euch lustig über mich. Eins oder zwei, zwei oder eins und dann immer so wie weiter, eins oder zwei, zwei oder eins und eins oder zwei und du sitzt da, wirst immer nervöser, denkst so, was wollt ihr von mir, was ist jetzt richtig und was ist falsch und so bist du dabei, aber ich habe dann den Test scheinbar doch bestanden und mir wurde gesagt, ja, meine Augen sind wirklich schlechter geworden und ich habe dann nach ein paar Wochen meine neue Brille bekommen und dann saßen wir wieder im Auto. Dann kann ich sagen, hey, Schatz, siehst du die Ausfahrt schon? Da steht so und so. Und ich war richtig mutig, weil ich konnte lesen, was da stand, aus einer weiten Sicht. Und ich finde, das ist eigentlich ein wunderbares Bild, wenn es um die Bibel geht und um den Glauben. Manchmal lesen wir Dinge und wir lesen sie und verstehen sie eigentlich nicht wirklich, weil wir sie irgendwie versucht haben zu entschlüsseln. Und mein Gebet ist, dass wir die richtige Dioptrien eingestellt haben, dass wir das sehen, was Gott uns eigentlich zeigen möchte, die Schönheit, die im Wort Gottes ist. Und wir sind in dieser Serie, mein Gebet ist, dass während wir durch die Serie durchgehen, dass wir wirklich diese Schönheit auch sehen, was es bedeutet, im Glauben mit Jesus unterwegs zu sein. Der Vers, der Schlüsselvers von dieser Serie ist Kolosser 2, Vers 6. Und ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr nicht genug danken. Und mein Wunsch ist, dass wir das genau entdecken. Was ist das, was Gott uns geschenkt hat? Weil oft ist es so, ja, irgendwie, ja, jetzt bin ich Christ und ich habe mit so vielen Leuten Gespräche, wo es immer darum geht, ja, ihr dürft ja das nicht. Du bist der Christ, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht. Und ich habe das Gefühl, die Dioptrin ist nicht richtig eingestellt. Du hast nicht die Schönheit gesehen, die eigentlich dahinter steckt. Ich sage den Leuten immer, ich bin meiner Frau treu, nicht weil ich Angst habe, dass sie sonst sich scheiden lässt. Ich bin meiner Frau treu, weil ich sie von ganzem Herzen liebe. Das ist nicht, ich muss ihr treu sein, sondern ich will ihr treu sein, weil ich sie liebe. Und genau das Gleiche ist im Glauben. Gott, ich danke dir, nicht weil ich muss, sondern weil ich so begeistert und fasziniert von dir bin. Und ich wünsche mir, dass wir unseren Glauben aus dieser Überzeugung und dieser Begeisterung leben. Dann ist, wenn es um Wachstum geht und Bibellesen geht, ist nicht, oh, ich muss das, weil der Pastor das gesagt hat, sondern ich will das. Ich möchte mehr über ihn erfahren, über den Glauben erfahren. Und diese Serie Established bezieht sich auf den Kolosserbrief und ich werde mit euch heute eine kleine Bibelarbeit machen. Das heißt, wir gehen einmal quer durch den Kolosserbrief durch und Paulus hat diesen Brief geschrieben, einen Brief an die Ortsgemeinde in der Stadt Kolossea und an die Nachfolger in dieser Stadt geschrieben, im Jahr 60 bis 62 nach Christus. Und einige denken so, boah, Geschichte hat mich noch nie fasziniert. Ich check aus, super, ist für mich zu alt. interessiert mich gar nicht. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Jahr wissen, weil es zeigt uns, dass zu dieser Zeit noch Menschen lebten, die Jesus Christus auf der Erde haben wandeln sehen. Das heißt, Augenzeugen gab es noch von dem, was geschehen worden ist, von dem, was Paulus dort geschrieben hat. Der Brief an die Kolosser hat 4 Kapitel, 95 Verse, aber eine einzige Bestimmung. Und diese Bestimmung in dem ganzen Brief hindurch ist es, die Autorität und die Herrschaft von Jesus Christus über die ganze Schöpfung darzustellen. Es geht um Jesus. Er ist der König der Könige. Und das möchte Paulus total in den Vordergrund hineinstellen. Und Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde, die ungefähr 160 Kilometer von Ephesus entfernt ist. Paulus war einige Zeit in Ephesus. Er war nie in Kolosser gewesen, in der Stadt gewesen. Aber diese Gemeinde war stark von seinem Dienst beeinflusst, weil Leute, die unter seinem Dienst waren, in diese Stadt gegangen sind und diese Gemeinde gegründet haben. Und die Gemeinde in dieser Stadt hat richtig gut gestartet. Die ging richtig steil. Es war Jesus und awesome. Und die hatten eine super Glaubensreise gehabt. Und dann kamen Leute in die Kirche, die sagten, er ist ja ganz nett hier mit eurem Jesus, aber eigentlich ist es alles ganz einig. Eigentlich braucht ihr ein paar mehr Informationen. Und darum ging es, dass Paulus das mitbekommen hat, dass von dem, was gelehrt worden ist, die Gemeinde anfing, andere Sachen hinzuzufügen. Von geheimen Schriften, geheime Offenbarungen. Und Jesus ist jetzt nicht so ganz, also der war super, aber nicht wirklich so wichtig. Und Paulus kriegt es mit und sagt, hey, das kann nicht wahr sein. Er schrieb also, weil er merkte, es ist eine Bedrohung für die Gemeinde in dieser Stadt. Sie wuchsen im Glauben, sie hat das Evangelium gehört, sie hatten die Gnade von Jesus erlebt und die Kraft des Kreuzes von Jesus. Aber dann kamen diese Leute rein. Und was war die Bedrohung? Die erste Bedrohung war, sie sagten, Jesus ist nicht so wichtig wie Gott. Gott ist doch wichtiger als Jesus. Die Gottheit von Jesus wurde in dieser Gemeinde angegriffen. Jesus ist super, aber er ist doch nicht Gott. Er ist vielleicht besser als ein Engel, aber nicht auf einer Stufe mit Gott. Und das Zweite, was diese Leute verbreiteten, das erzählt worden ist, dass es geheime Offenbarung gibt für einige auserwählte Christen, die wirklich heilig sind. Und das ist so alles basic, was Paulus erzählt hat. Aber wir haben eine geheime Offenbarung. Wenn ihr das mitbekommt, wenn ihr das erlebt, dann geht es wirklich weiter. Aber das ist nicht für alle, sondern 95%, die haben das einmal eins, aber für die 5% Erwählten werden die wirklichen Geheimnisse und Wahrheiten des Glaubens offenbart. Die Geheimnisse des Glaubens, die schwer zu begreifen sind für durchschnittliche Menschen, aber wir feiern diese besondere Offenbarung. Diese Aussagen bekam Paulus mit und der Heilige Geist inspirierte ihn, diesen Brief an die Gemeinde zu schreiben. Und genau diese Bedrohung klar und hart zu adressieren. Und wenn wir uns diese zwei Punkte anschauen, dieses Geheimnis des Glaubens, von denen die Leute sprachen, wenn wir eine Zeitreise von damals, 2000 Jahre später, auf hier und jetzt machen, habe ich das Gefühl, dass wir genauso abfahren auf geheime Offenbarungen. Verschwörungstheorien hast du überall. Wir lieben das, wenn es irgendwie besonders ist. Ja, das kann nicht jeder verstehen. Du musst dich mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Vielleicht kennt ihr das Buch, das Sakrileg von Dan Brown über den Da Vinci Code. Super viele Leute haben dieses Buch gelesen. 80 Millionen Bücher wurden davon verkauft. Und warum hat es so einen Anklang gefunden, weil er uns Geheimnisse über den christlichen Glauben offenbarte, geheime Schriften, von denen scheinbar vorher noch nie jemand etwas wusste, geheime Beziehungen von Jesus mit Frauen und andere Dinge, die keiner in der Bibel zu finden hat. Dan Brown schenkt uns also besondere Einsicht, wie wirklich alles zu verstehen ist und wie die Dinge wirklich liefen. Und scheinbar hat das genau unseren Zeitgeist getroffen, denn manchmal haben wir das Gefühl, habe ich zumindest das Gefühl, dass wir in Deutschland mehr darauf abfahren, was irgendwelche Theorien und Leute irgendwie hervorbringen, als dass wir in die Bibel reinschauen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Und deswegen ist das, wo ich mich eher wiederfinde, ich finde mich nicht wieder bei den Geheimnissen und Verschwörungstheorien, ich fühle mich sehr bei Martin Luther. Martin Luther hat nämlich Folgendes gesagt, sola fide, sola scriptura, solo scriptus, sola gratia, allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus und allein die Gnade. Mehr brauche ich nicht. Und deswegen sagt der Heilige Geist zu Paulus, hey, lass uns was schreiben. Lass uns mal hinsetzen, damit Menschen es wirklich verstehen, ihre Augen geöffnet werden, die Dioptrien richtig eingestellt werden, dass Jesus Christus die Autorität über alles und jeden hat, seine Herrschaft ist über die ganze Schöpfung. Also warum sollten wir den Kolosserbrief genau anschauen. Zwei Gründe. Der erste ist, wir werden verstehen, wer eigentlich wirklich Jesus Christus ist. Also wir werden mehr über Jesus erfahren. Also wenn du mehr über Jesus erfahren möchtest, lies den Kolosserbrief. Und das zweite ist, dieser Kolosserbrief beschäftigt sich mit den zwei existenziellsten Fragen unseres Lebens. Und beantwortet die, wenn ich über die zwei existenziellsten Fragen spreche, das sind die zwei großen philosophischen Fragen, die jeder auf dieser Erde sich stellt. Und zwar nicht nur in Deutschland, wer bin ich und warum bin ich hier? Das wollen alle Menschen wissen. Wer bin ich eigentlich? Was ist die Bestimmung und die Bedeutung meines Lebens? Wie kann ich meine Bestimmung herausfinden? Gibt es einen Wert für mein Leben? Warum lebe ich, atme ich, bin ich hier auf der Welt? Und wenn du dich heute lang genug konzentrierst, werde ich dir beide Fragen aus dem Kolosserbrief beantworten. Aber wir fangen vorne an. Also, auf die Gefahr und die Bedrohung, dass Jesus nicht Gott ist und die Bedrohung, dass es geheime Offenbarungen, Schriften gibt für einige wenige, reagiert Paulus wie folgt. Das Erste, was er sagt, ist, Jesus ist alles. Der erste Gedanke von Paulus im Kolosserbrief ist, Jesus ist alles. Jesus ist nicht einfach nur ein Nachkomme Gottes. Er ist nicht nur in der Hierarchie auf einer Ebene mit den Engeln, weil die Menschen, die Gemeinde in Kolossea in Häresie abziehen wollten, in ihr Lehren abziehen wollten, die beteten alles an, die beteten Gott an und die fanden die Engel auch toll und Jesus ist so einer von den ganzen Engeln unterwegs und Paulus bringt hier Ordnung rein, indem er klarstellt, wer eigentlich Jesus Christus ist. Und wenn wir uns den ersten Vers anschauen, wo er fängt an mit einer Begrüßung und dann habe ich das Gefühl, er geht so wirklich in den Fight-Mode. So, Vers 15 ist wie so direkt am Anfang so ein Knockout im Boxkampf, direkt ins Gesicht für Leute, die sagen, hey Jesus, wer ist das überhaupt? Hört euch mal folgenden Vers an, Vers 15, Kolosser 1, Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Direkt am Anfang sagt er, hey, Jesus ist nicht irgendwie, Jesus ist gleich wie Gott. Und wenn Jesus also in den Evangelien sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater, denn der Vater und ich sind eins, dann ist es absolut die Wahrheit. Jesus und Gott sind eins. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Und ich liebe das, wie die gute Nachricht diesen Vers übersetzt. Er sagt, als sein Sohn ist er aller Schöpfung voraus und weit überlegen. Er ist nicht nur ein Abgesandter Gottes, er ist nicht ein Agent Gottes, er ist nicht einfach nur ein Engel Gottes oder ein Prophet. Nein, er ist Gott. Er ist Teil der Trinität, der Dreieinigkeit Gottes. Denn unser Gott ist drei in eins. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Aber derjenige, der alles erschaffen hat, in dem wir leben, von dem wir im ersten Buch Mose Kapitel 1 lesen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Derjenige, der das alles erschaffen hat, bei Jesus Christus, weil wir lesen Kolosser 1, Vers 16, durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und hier sehen wir die Antwort auf die zwei existenziellsten Fragen der gesamten Menschheit. Hier ist alles, was wir eigentlich für unser Leben wissen müssen. Denn hier steht alles, ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und du und ich, wir sind Teil von alles. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Das heißt, Martin, du bist von Christus geschaffen worden. Nicht nur einfach von deinen Eltern, weil einige versuchen, Kinder zu bekommen. Sie kriegen keine Kinder. Deswegen, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Jesus schafft Leben. Das ist, wie du geschaffen worden bist. Das ist, wer du bist. Also wenn du es von der universellen Perspektive siehst und wenn du es persönlich für dein Leben anwendest, sagt es dir, wer du bist. Du bist einzigartig, du bist kostbar, du bist wunderbar. Eine übernatürliche Schöpfung von Jesus Christus selbst, der im Auftrag Gottes gehandelt hat. Das ist dein Wert als Mensch. Sie ist nicht abhängig von Leistung, Performance, sondern dadurch, dass du eine Schöpfung von Jesus bist. Ist dein Wert nicht in deiner Arbeit, deiner Anerkennung, deinem Erfolg, in deinen Beziehungen. Du bist wertvoll, denn du bist ein Geschöpf Gottes. Und das Zweite, was er hier sagt, nicht nur, dass wir durch ihn geschaffen wurden, sondern wir sind auch für ihn geschaffen. Und hier ist deine Bestimmung. Dein Beruf ist das, was du tust. Du bist Buchhalter, du bist Tischler, Manager, Lehrer. Wir alle haben verschiedene Lebenswege, aber unsere Bestimmung für unser Leben ist, Jesus zu kennen, eine Beziehung zu ihm zu leben, ihn anzubeten, ihn alle Ehre zu geben. Wir sind durch ihn geschaffen und für ihn geschaffen. Und wenn du sagst, boah, ist echt viel Theologie, absolut. Aber lass mich das runterbrechen. Ein Fisch wurde geschaffen für das Wasser. Wenn du einen Fisch aus dem Wasser rausnimmst, was passiert? der Fisch stirbt. Ein Baum wurde geschaffen, verbunden mit der Erde zu sein, um Wurzeln zu haben, die in die Erde reingehen. Wenn ein Baum rausreißt und er nicht mehr verbunden ist mit der Erde, was passiert mit dem Baum? Der Baum wird sterben. Und genau das Gleiche wird mit uns Menschen geschaffen passieren. Wir sind für Gott und durch ihn geschaffen. Und wenn wir unsere Verbindung zu Gott abkappen, das, was passiert ist, wir werden unsere wahre Bestimmung verlieren. Und irgendwie wird uns innerlich was verloren gehen. Wir sind durch Jesus geschaffen und für ihn geschaffen. Wenn du dich also fragst heute, wer bin ich und warum bin ich hier auf der Welt? Du bist eine wertvolle Schöpfung des allmächtigen Gottes. Das ist, wer du bist. Und du bist hier auf der Erde, um eine Beziehung mit Jesus Christus zu leben und sein Licht und seine Liebe in diese Welt hineinzubringen. Das ist die Bestimmung deines Lebens. Und damit fängt Paulus direkt an, sagt so, hey, um einfach nur klarzustellen, hey, Jesus, er ist Gott. Und Vers 17 geht es weiter. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Und hier geht er weiter, sagt, ey, wenn du es noch nicht verstanden hast, Jesus ist vor allem, er ist der Erste. Also wenn du dich fragst, warum es bei uns so viel um Jesus geht, ich kann es nicht besser wie Paulus sagen. Er ist der Schöpfer von allem, was existiert. Alle Autorität und Macht ist ihm unterstellt. Er hat die höchste Autorität. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Es gibt nichts, was ohne Jesus Christus existiert. Er ist das Haupt über allem. Er ist der Anfang und das Ende. Er hält die ganze Schöpfung, hält er zusammen. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden hat. Und er hat uns von der Macht der Sünde und der Schuld des Todes befreit. Er hat uns losgekauft, hat uns Vergebung und Freiheit geschenkt. Und deswegen ist er der Erste über allem, hat den Vorrang über allem und möchte der Erste auch in unserem Leben sein. Und wenn du dann noch Schwierigkeiten hast mit Jesus, setzt Paulus noch einen drauf. Also es geht immer um Jesus, 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 Vers 19. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Und das hört sich poetisch an, aber es war wieder so ein Bäm. Hey, ihr erzählt, Jesus ist nicht so wichtig und man muss sich nicht so viel mit ihm auseinandersetzen. Gott ist der, nein, nein, es geht um Jesus und wieder Jesus. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Nicht nur, dass Jesus dich geschaffen hat, er hat auch sein Blut für dich vergossen, um dich zu erretten. Da hat Jesus die Herrschaft und Autorität und Priorität für jeden Atemzug und Herzschlag meines Lebens. Ich möchte mit ihm leben, ich möchte für ihn leben. Ich möchte nicht einfach mein Leben leben, sondern Jesus, was hast du auf dem Herzen? Wo möchtest du mir Menschen zeigen, mit denen ich reden soll? Was ist dein Herzschlag? Und ich finde es so interessant, dass wir diese Perspektive immer wieder vergessen, wer eigentlich Jesus ist. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin Pastor, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, ich lebe mein Leben, weil Leben einfach busy ist. Und ich finde wunderschön, was Gott gemacht hat in seiner ganzen Weisheit, weil er wusste, dass wir unser Leben einfach so leben. Hat er Folgendes gemacht, er hat überall Fingerabdrücke und Fußabdrücke in der ganzen Schöpfung verteilt. Ich habe Folgendes gelesen, was mich sehr fasziniert hat. Ich bin kein Biologe, gibt bestimmt andere, die das besser erklären können. Aber damit wir nicht vergessen, dass Jesus alles ist, dass Jesus zuerst ist, dass Jesus, wie es hier heißt, die ganze Schöpfung zusammenhält. Folgende Sachen für deinen Körper zu wissen. Dein Körper, der Körper des Menschen, ist aus 70 Billionen Zellen aufgebaut. Nebeneinander aufgereiht ergeben sie eine Kette, die den Äquator über 50 Mal umschlingen würde. Und in den Zellen wird der gesamte Stoffwechsel durchgeführt und gesteuert. Jede einzelne Zelle gleicht praktisch einer Hochleistungsfabrik. Die Zellen bestehen aus Proteinen. Tag für Tag werden 500 bis 600 Milliarden Zellen im Körper vernichtet und neue wieder aufgebaut und an der richtigen Stelle im richtigen System wieder eingegliedert. Kaum eine Zelle wird älter als 120 Tage. Und allein, wenn ich das vorlese, so mindblowing, keine Ahnung, kannst du es nochmal von vorne sagen? Ich check's irgendwie nicht. Also unser Körper ist so komplex und wunderbar gemacht. Und allein da muss man sagen, wow, da muss es doch einen Schöpfer geben. Da muss sich doch irgendeiner Gedanken gemacht haben. Aber was noch faszinierender ist, in den 70er Jahren gab es eine Arbeitsgruppe, die sich mit Bindegewebsforschung auseinandergesetzt hat. Professor Klaus Kühn, könnt ihr gerne nachgoogeln, vom Max-Planck-Institut in München. Und sie haben etwas entdeckt, ein Protein. Das Protein nennt sich Laminin. Es gibt tausende verschiedene Proteine im Körper, doch das Laminin ist das dasjenige, welches jeder Zelle sagt, was sie zu tun hat. Der menschliche Körper wird also von diesem einen Molekül namens Laminin zusammengehalten. Laminin fördert die Anheftung und das Wachstum bei einer Vielzahl von Zelltypen, heißt es in dem Forschungsbericht von dieser Studie. Und Laminin ist das Molekül, das Teil der Membran ist und es verbindet Zellen und Gewebe. Mit einfachen Worten, dieses Laminin hält unser Leben zusammen. Es ist der Klebstoff, der unseren Körper zusammenhält. Ohne dieses Protein würde dein Körper wackeln und wabbeln und buchstäblich auseinanderfallen. Organe würden nicht an ihrem Platz bleiben, unsere Haut verrutschen. Es hält unser Körper, unser Leben zusammen. Und faszinierend ist, weil wenn wir das schauen, was Kolosserbrief sagt, was hält unser Leben zusammen? Er hält die ganze Schöpfung zusammen. Wer hält die Schöpfung zusammen? Jesus Christus. Was hält unser Körper zusammen, damit wir nicht wabbeln und schwabbeln? Laminin. Und damit wir da eine Verbindung feststellen, Laminin ist in Kreuzform aufgebaut. Und wenn man, das ist das Originalbild, wenn man das im Mikroskop sich anschaut, wenn du sagst, ja, es ist kein richtiges Körper, kein richtiges Kreuz, ja, in deinem Körper ist so viel Wasser, deswegen wabbelt und schwabbelt es alles, aber so sieht es aus, in Kreuzform. Und das ist jetzt nicht ein Beweis, dass es Gott gibt, aber es ist für mich ein Fingerabdruck Gottes. Dieses Ding hält deinen Körper gerade zusammen, dass dein Organ nicht irgendwo hin verrutscht, dass deine Haut nicht irgendwie komisch ist. Und für mich ist es ein weiterer Fingerzeig Gottes. Jesus hält die ganze Schöpfung zusammen. Und genauso wie er die Schöpfung zusammenhält und du Teil der Schöpfung bist, hält er auch dein Leben zusammen. In dem Bericht heißt es weiter, Laminin besteht aus zwei B-Ketten und einer A-Kette, die durch Brücken verknüpft sind und ein großes kreuzförmiges Molekül bilden. Und ich finde es der Wahnsinn. Kolosser 1, Vers 16. Er war da noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Laminin ist nicht ein Beweis Gottes, aber es ist ein Fingerabdruck Gottes. Das Erste, was Paulus also sagt, Jesus ist alles. Und die zweite Reaktion auf die Bedrohung in der Gemeinde in Kolosser war nicht nur, dass Jesus alles ist, sondern das Zweite ist, alles, was Jesus ist, ist er in dir. Und lass einfach mal den Gedanken sacken, darüber sollten wir einen Augenblick mal drüber nachdenken. Alles, was Jesus ist, und wir haben gerade festgestellt, er ist alles, die ganze Fülle wohnt in ihm und alles, was er ist er in dir. Und das Schlüsselwort ist in dir. Der Kolosserbrief ist ein Buch über genau dieses Geheimnis, Christus in uns, aber es ist kein verstecktes Geheimnis, es ist nicht für ein paar Auserwählte, sondern hier sagt er, hey, ich verrate euch das Geheimnis, wenn ihr wissen wollt, was das Geheimnis ist. Damals war es so, dass sie gesagt haben, hey, dieses Geheimnis nur für ein paar wenige. Ja, du möchtest hinter dem Vorhang schauen, worum es wirklich im Glauben geht, dann musst du dahin gehen und musst diesen Kurs besuchen, dann musst du das erstmal machen und du musst wirklich kontemplativ dich zurückziehen und wirklich zur Besinnung kommen. Nein, Paulus sagt, hey, ich sag euch, was das Geheimnis ist. Kolosser 1, Vers 27. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Dieses Geheimnis ist nicht nur für ein paar Auserwählte. Nicht, wenn du erst wirklich 30 Tage gefasst und gebetet hast, dann darfst du wissen, worum es wirklich im Glauben geht. Sondern Paulus sagt hier, pass mal auf, ich verrate euch das Geheimnis. Dieses ungemeine Geheimnis, was einige sagen, dass man echt schwierig zu verstehen ist. Er sagt, das Geheimnis ist, Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das ist das Geheimnis. Willst du in deinem Vorhang schauen, VIP-Zugang zum Glauben haben? Hier ist der Zugang. Es ist kein Geheimnis mehr, aber das Geheimnis ist offenbart worden. Christus möchte in dir wohnen. Deswegen heißt es Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben dem Blick der Menschen verborgen. Und ich habe, weil es so viel Theologie ist, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir es wissen, habe ich euch ein paar Boxen mitgebracht. Es ist nicht Tupper, es ist keine Werbeveranstaltung, keine Angst, wir haben nichts draußen auslegen, wo ihr irgendwas bestellen müsst. Aber hier Folgendes. Also, mit den Boxen möchte ich kurz erklären, was wir gerade gelesen haben. Das Geheimnis, was irgendwie nicht zu verstehen war oder das den Leuten verborgen worden ist, hier, das bist du. Das bist du und ich. Das sind nicht die Leute irgendwie da draußen, die nicht in die Kirche gehen, weil wir gehen ja in die Kirche, wir sind gute Menschen. Nein, das bist du und ich, ja? Und hier steht Sünde drauf. Und wenn man ganz nah ranschaut, sieht man irgendwo, da steht ich drin. Weil da bist du drin. Und das, was wir haben, ist, wir leben in einer gefallenen Welt. Teil vom Fluch vom 1. Mose 3 ist, dass wir in einer gefallenen Welt umgeben sind, die unser Leben definiert. Aber was noch schlimmer ist, nicht, dass wir in einer gefallenen Welt leben, sondern Sünde ist in mir. Hier drin ist noch eine Tupper, keine Tupper, irgendeine andere Dose, aber Sünde ist in mir. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, toll, ist ja voll unfair, Gott. Du stellst mich hier in die Welt. Ja, ich kann mich anstrengen und machen, was ich tue. Ich kann Mutter Teresa sein, aber trotzdem bin ich hier drin gefangen. Kannst du gar nicht sagen, weil das Problem ist nicht um dich herum. Eigentlich ist das Problem in dir drinnen. Deswegen tun wir Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen, weil wir getrieben sind von dem, was in uns ist und in dem, wo wir drinstecken. Und manchmal wissen wir, was wir eigentlich tun sollen, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin, weil wir angetrieben sind aus unserem Inneren heraus, von der sündigen Natur. Und das, was wir oft versuchen, ist einfach zu sagen, hey, sei einfach du selbst. Es ist gar kein Problem. Sei du selbst und es wird schon alles passen. Und lies ein bisschen Bibel, dann klappt das schon. Aber das Problem ist, mit ein bisschen Bibel lesen kriegst du das nicht hin. Du bist immer noch in der gefallenen Welt. Und Sünde ist in dir. Du bist da drinnen gefangen. Und jetzt kommt das Geheimnis, was Paulus ihnen sagt. Und er sagte, Gott in seiner Gnade hat das gesehen, hat gesagt, das ist nicht gut so. Ich möchte einen Ausweg schaffen von dem. Deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen. Er hat ein Leben geführt, was wir nie hätten leben können. Er war ohne Schuld und ist für uns ans Kreuz gegangen, um den Preis zu bezahlen, den wir hätten nicht bezahlen können. Er ist gestorben, nach 3 Tagen wieder auferstanden und hat die Macht des Todes und der Schuld über unserem Leben gebrochen, sodass wir jetzt ein neues Leben mit Jesus haben können. Und nicht nur, dass wir mit Christus leben können, sondern es wird noch besser. Er hat gesagt, hey, nicht nur, dass ihr mit mir lebt, sondern das, was passieren soll, ist, das tue ich raus. Ich möchte in euch leben. Und das, was jetzt passiert ist, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich muss nicht ein sündiges Leben leben. Ich bin nicht mehr angetrieben von meinen Lüsten und die Bibel spricht von dem Fleisch in mir, wo ich manchmal denke, ey, wieso bin ich immer so? Nein, Gott möchte in dir, aus dir heraus etwas Neues tun. Und so lebst du aus Jesus und in ihm. Und was du jetzt siehst, ist ganz viel Jesus. Ich bin immer noch da. Ich bin immer mit meinem Charakter da, aber ich bin mit ihm verbunden. Und die Bibel spricht, dass wir versiegelt sind, dass wir es nicht vergessen und irgendwie da rausfallen, sind wir versiegelt durch den Heiligen Geist. Dass egal, was passiert, egal, was für Umstände sind, hey, wir sind in ihm und leben mit ihm. Ich muss nicht mehr das Leben leben, was ich gedacht habe, was ich leben muss. Ich kann mit ihm verbunden, mit ihm leben. Und was noch viel, viel besser ist, nicht nur, dass ich mit ihm in ihm lebe, sondern wir haben vorhin gelesen, euer Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Das heißt, das ist Gott. Und Gott sagt, hey, weißt du was? Unser Leben ist ein Leben mit Christus in Gottes Gegenwart. Versiegelt durch den Heiligen Geist. Und so darf ich leben. Wo ich weiß, es wird immer noch Tage geben, wo ich aufstehe und wo ich sage, bin ich jetzt wirklich mit dem falschen Fuß aufgestanden? Boah, irgendwie weiß ich gerade nicht, was in meinem Leben passiert. Irgendwie, ich fühle das nicht. Aber was mir Sicherheit gibt, ich weiß, egal wie ich mich fühle, wir fühlen ziemlich viel heutzutage, ne? Meine Kinder sagen, ich fühle es irgendwie nicht. Aber ich muss nicht mehr nach meinen Gefühlen leben, sondern ich weiß, ich habe die Gewissheit, auch wenn ich es nicht fühle, ist Christus ist in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich darf mit Christus leben und mein Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Und es kann kommen, was will. Ich bin sicher. Hier drin bin ich sicher. Und Jesus sagt, nichts und niemand kann dich aus der Hand Gottes rauben. Denn unser Gott ist größer als alles andere. Und das ist meine Glaubensgewissheit, dass ich weiß, ich bin bei Gott. Ich bin safe bei ihm. Und das ist das, was Paulus ihm mit auf den Weg geben möchte. Durch ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Und wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Das Geheimnis ist Christus in uns und du in Christus und Christus in Gott. Und dann geht Paulus weiter und sagt Kolosser 1, Vers 29, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Nicht nur für ein paar Leute, nicht nur für ein paar richtig religiöse Menschen, für jeden Einzelnen. Wie wächst du im Glauben? Wie bekommst du ein sicheres Fundament für dein Leben? Wie wird dein Leben established, gegründet, indem du verstehst, wer du bist und wozu du gehörst? Gott möchte durch Jesus Christus in dir wohnen. Du darfst in ihm sein und er wird sein Licht und sein Leben durch dich leuchten. Das ist, Paulus sagt, das ist das Ziel meiner Arbeit und dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Wirken ist. Die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht ich und Jesus. Die Schönheit des Glaubens ist Jesus in mir. Wir vertauschen das oft, dass wir denken, hey, das ist Gott, du kannst echt stolz auf mich sein. Ich habe heute in der Bibel gelesen und ich habe heute wieder gebetet und ich habe heute wieder. Der Game Changer ist Christus in mir. Ich muss nicht stolz sein auf das, was ich geleistet hatte. Ich kann stolz darauf sein. Ich weiß, auch wenn der Tag so stressig war und den ganzen Tag durchgelaufen bin und ich nicht an ihn gedacht habe, dass ich trotzdem weiß, dass er mich liebt und dass er trotzdem für mich ist. Ich weiß, wenn mein Tag voll ist, und ich nicht geschafft habe, meine Frau irgendwie anzuschreiben, sagen, hey, wie geht's dir? Und keine Ahnung, was ich nach Hause komme. Sie wird nicht dastehen und sagen, hast dich den ganzen Tag nicht gemeldet. Toll, dass du wenigstens den Weg nach Hause gefunden hast. Sagt, hey, sondern was sie sagen wird, ist, hey, schön, dass du da warst. Ich hoffe, du hast einen guten Tag gehabt. Weil es safe ist. Eine Beziehung, die sicher ist, wird sich keine Vorwürfe machen. Eine Beziehung, die safe ist, spielt sich selber vor. Und oft habe ich das Gefühl, dass wir Christen genauso sind, dass wir irgendwie denken, wir müssen Gott zeigen, was wir drauf haben und was wir Gutes gemacht haben. Nein, es ist Christus in uns. So kommen wir zu Kolosser 2, Vers 6, wo wir angefangen haben. Vielleicht kann die Bench nach vorne kommen. Kolosser 2, Vers 6. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Danke Gott, dass ich in dir und mit dir leben darf. Danke, dass du mir diese Sicherheit schenkst. Jesus ist alles. Alles, was Jesus ist, ist er in uns. Und Jesus, das ist mein letzter Punkt, Jesus verändert alles. Jesus verändert alles. Kolosser 1, Vers 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit auch er euch sein Siegel aufdruckt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Wir sind Gottes Eigentum. Wir gehören zu ihm. Und das verändert komplett mein Leben. Kolosser 3, Vers 2. Wenn wir so leben, was passieren wird, ist, wenn Christus in uns ist, ist Folgendes. Kolosser 3, Vers 2. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und das betrifft jeden einzelnen Bereich unseres Lebens, unseres Denkens, unseres Handelns, von menschlicher Norm zu göttlicher Norm und Werten. Und dann sagt er, okay, was bedeutet das? Jesus verändert alles. Was möchte er damit sagen? Kolosser 3, Vers 5. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnet ist. Trennt euch von sexueller Unmoral, von Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Und warum sollten wir das tun? Um Gott zu beweisen, wie heilig wir sind oder um ein bisschen Selbstoptimierungsprogramm reinzuwerfen? Nein, Vers 9 geht dann weiter. Er schreibt, belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. All das haben wir weggeschmissen. Jetzt ist Christus in mir und ich in Christus. und habe die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, sodass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Gott erneuert. Es ist ein Prozess. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert und primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Christus lebt in mir und Christus lebt in dir. Und dieser Atmosphäre des Glaubens, meiner neuen Realität, möchte ich mein Leben jeden einzelnen Tag anders leben. Und wie? Er sagt auch, wie wir es praktisch leben können. Vers 12, seid voll Mitgefühl und Erbarmen, Freundlichkeit und Demut, Sanftheit, Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Nicht sollt, sondern müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Eure Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibs seid ihr alle berufen, in Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in eurem Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren, zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalme, Lobgesänge und geistliche Lieder. Dann feste alles zusammen und alles, was auch immer ihr tut und sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Das ist unsere neue Realität. Manchmal sagen wir, hey, das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn hier, hast du gesehen, wie er mich behandelt hat? Hast du gesehen, wie er mich angeguckt hat? Das, was wir machen, ist sagen, hey, Gott, du hast gar keine Ahnung, wie das Leben hier funktioniert. Ich meine, das war vor 2000 Jahren. Wir sind in einer anderen Zeit gerade. Das ist ein anderes Leben. Das müssen wir alles ein bisschen mehr anpassen, was hier geschehen ist. Und das, was wir machen, ist, wir versuchen, unsere eigenen Regeln zu spielen. Wir haben immer noch Jesus in uns. Ja, ich komme auf jeden Fall in den Himmel, aber ich weiß, wie es besser läuft. Das ist unentschuldbar, was er gemacht hat. Ich habe mehr Liebe verdient. Und Jesus sagt, tu das nicht. Da bist du nicht sicher. Wenn hier was passiert, ist die Kiste ganz schnell kaputt. Weil einmal wurdest du enttäuscht, bist runtergefallen. Dann machst du genau das gleiche 3, 4, 5 Mal und bist immer wieder enttäuscht, weil das Leben nicht so funktioniert, wie du das dir ausgedacht hast. Und Jesus sagt, nein, nein, legt das Alte ab, geht in das Neue rein. Weil das ist safe hier. Hier ist es safe. Aber womit fängt es an, dass ich anerkenne, Kolosser 2, Vers 6, ihr habt Jesus Christus angenommen als euren Herrn. Er ist nicht nur unser Retter, sondern er ist unser Herr, das heißt, er bestimmt. Früher war es so, es gab Sklaven und Herren. Der Sklave hat nicht gesagt, ich habe keinen Bock, heute hier den Tisch zu decken für dich. Er hat gesagt, hey, was hast du zu tun? Okay, ich mach das. Und ich glaube, diese Attitude geht uns manchmal verloren, weil wir unsere Freiheit lieben, weil wir selber wissen, was besser für uns ist. Und es bedarf Demut, zu sagen, Gott, ich glaube, du hast dir das ganze Leben ausgedacht. Du hältst die ganze Schöpfung zusammen. Mein Körper hältst du zusammen. Mein Leben hältst du zusammen. Deswegen bin ich sicher bei dir. Ich möchte euch einladen, dass wir einfach vielleicht im Augenblick sitzen bleiben oder die Augen schließen. Und falls du das noch nicht gemacht hast, möchte ich dich ermutigen, Jesus Christus in dein Herz einzuladen. Weil das ist der erste Schritt. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott, ich bete für etwas Übernatürliches, das du heute Morgen tust durch deinen guten Heiligen Geist. Dass du unser Herz veränderst. Gott, wir wollen nicht mehr getrieben sein von all dem, was uns immer wieder antreibt und sagt, was wir alles leisten und machen müssen. Gott, sondern wir wollen geleitet und geführt sein durch dich. Deswegen, Jesus, komm neu in unser Herz. Fülle du uns mit deinem Frieden, mit deiner Liebe. Ich habe den Eindruck, dass hier heute Morgen Menschen sind, in diesem Raum, vielleicht schaust du gerade den Stream. und du hast das Gefühl, du bist nicht sicher bei Gott. Irgendwie hast du Dinge ausprobiert und es hat nicht so funktioniert und du dachtest, hey, irgendwie, Gott, wo bist du in all dem? Und ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen sagen, dass er dich immer noch in seiner Hand hält. Dass er dich immer noch trägt, er an deiner Seite ist. Auch wenn du es nicht fühlst, auch wenn du es vielleicht nicht wahrnimmst, du bist sicher bei Gott. Ich glaube, dass andere Leute hier sind, die herausgefordert sind, neu ihre Prioritäten zu überdenken. Wenn die Bibel sagt, wir sind durch ihn und für ihn geschaffen. Ich glaube, Gott fragt dich, hey, wo schaffst du Raum für mich in deinem Leben? Wo ist überhaupt Platz für mich da? Ich möchte dich einladen, dass du ihn neu einlädst in deinem Leben. Und da, wo er vielleicht Nummer 3 oder 4 war, einfach zu sagen, Gott, du bist mein Herr. Denn all das Ganze, Mitgefühl, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit, Geduld, nachsichtig mit den Fehlern anderen zu sein, einander zu vergeben, all das ist nur möglich mit Jesus. Jesus in dir. Je mehr Raum er hat, umso leichter fällt dir das. Je mehr Jesus zurückrutscht, umso mehr wird das zu einem Problem. In deinen Beziehungen, auf der Arbeit, deinen Kindern und seine Einladung. Eine Einladung, Jesus neu an erster Stelle zu setzen in deinem Leben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns von ganzem Herzen liebst. Ich danke dir, dass du nicht ein Schuldzuweiser bist, sondern du bist ein Schuldwegnehmer. Ich danke dir, dass du uns die Kraft schenkst, ein neues Leben zu leben. Nicht nach unseren Maßstäben, nicht nach menschlicher Gerechtigkeit, sondern nach göttlicher Gerechtigkeit. Und Gott, ich bete, dass du uns Gnade schenkst, in dieser neuen Realität zu leben. Christus in uns und wir in Christus, verborgen in Gott. Und ich danke dir, das Leben, was wir leben, dass es eine neue Sicherheit gewinnt, eine neue Kraft gewinnt, weil wir wissen, es ist nicht Christus und ich, sondern Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Danke, Jesus. Hey, lass uns nochmal gemeinsam aufstehen und ein Lied singen, wo wir Jesus einfach groß machen, ihn verherrlichen, ihn in den Mittelpunkt stellen. Er ist derjenige, der einen Weg für uns bahnt. Auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir es nicht spüren, der christliche Glaube ist nicht, ich fühle es, sondern der christliche Glaube ist, ich weiß es. Ich weiß es. Gott, du bist gut.